Unseren Predigttext finden wir im zweiten Buch Mose, Kapitel 14, und ich lese daraus die Verse 8 bis 14. Und der Herr verstockte das Herz des Pharao, des Königs von Ägypten, dass er den Israeliten nachjagte. Aber die Israeliten waren unter der Macht einer starken Hand ausgezogen. Und die Ägypter jagten ihnen nach mit Rossen, mit Wagen und ihren Männern und mit dem ganzen Heer des Pharaos und holten sie ein, als sie sich gelagert hatten am Meer bei Pi-Hahirot vor Baal-Zephon. Und als der Pharao nahe herankam, hoben die Israeliten ihre Augen auf und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her und sie fürchteten sich sehr und schrien zum Herrn und sprachen zu Mose, waren nicht Gräber in Ägypten, dass du uns wegführen musstest, damit wir hier in der Wüste sterben? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten geführt hast? Haben wir es dir nicht schon in Ägypten gesagt? Lass uns in Ruhe, wir wollen den Ägyptern dienen. Es wäre besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Da sprach Mose zum Volk, fürchtet euch nicht, steht fest und seht zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Denn wie ihr die Ägypter heute seht, werdet ihr sie niemals wiedersehen. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen noch einmal beten. Allmächtiger Gott, wir danken dir, dass du derjenige bist, der Wege in der Wüste und auf dem Meer hat, der alle Macht hat, sein Volk und seine Gemeinde zu beschützen. Rede du zu uns, wenn wir jetzt uns in dein Wort vertiefen wollen. Wir danken dir, dass du wirklich da bist. Amen. Liebe Gemeinde hier vor Ort in Mellendorf, in der Wedemark und all diejenigen, die uns jetzt an anderer Stelle folgen, die mit dabei sind, am besten mit aufgeschlagener Bibel, 2. Mose, Kapitel 14. Was ist der Unterschied zwischen einer Sackgasse und einer Falle? Aus einer Sackgasse kommt man selber wieder raus. Man kann zurückfahren und einen besseren Weg suchen. Man hat Bewegungsspielraum. In einer Falle dagegen steckst du fest. Du bist eingeklemmt, du bist in der Klemme. Du hast nicht mehr den kleinsten Bewegungsspielraum. Ich werde nie vergessen, wie ein Kollege mir vor Jahren von einer schweren persönlichen Not erzählte und dann sagte er, ich bin wie umstellt. Ich bin wie eingemauert. Hiob hat es ähnlich gesagt. Hiob 3, mein Weg ist ringsum verzäunt, sagt Hiob. Alles dicht, alles eingeschlossen. Und genau das erlebt Israel in der heutigen Folge unserer Predigtreihe zum zweiten Buch Mose. Und das kennen wir auch. Oder dafür fürchten wir uns. Du hattest es dir so gut überlegt. Du wolltest nur das Beste. Du hast getan, was du konntest. Und trotzdem sitzt du jetzt in der Falle. Gerade noch waren sie triumphal aus Ägypten ausgezogen, konnten die Sklaverei hinter sich lassen, endlich frei. Sie haben Gottes Führung und Gottes Fürsorge spürbar erlebt. Mit eigenen Augen haben sie gesehen, wie er die Ägypter in die Knie zwang und wie er es so lenkte, dass sie am Ende sogar den Israeliten noch freiwillig wertvolle Geschenke mit auf den Weg gaben. Und in dem allen hatten sie keinen einzigen Mann verloren. Sie hatten alle Kinder mit an Bord, sogar das Vieh. Und trotzdem finden sie sich am Anfang unseres Kapitels, hier am Anfang von Kapitel 14, an einem Ort und in einer Situation wieder, die man sich nicht freiwillig aussuchen würde. Rede zu den Israeliten und sprich, dass sie umkehren und sich lagern bei Pi-Hahirot zwischen Migdol und dem Meer vor Baal-Zephon. Diesem gegenüber sollt ihr euch lagern. Der Pharao aber wird sagen von den Israeliten, sie haben sich verirrt im Lande, die Wüste hat sie eingeschlossen. Ich will sein Herz verstocken, dass er ihnen nachjage. Die einzelnen Orte, die hier erwähnt werden, sind nicht mehr präzise zu lokalisieren. Vielleicht findet die Archäologie da demnächst noch einiges. Aber das große Bild ist klar. Vor sich das Rote Meer, auf der anderen Seite das Gebirge und aus der Ferne rückt Pharaos Armee heran. Hatte er sich's anders überlegt? Natürlich hatten seine Späher das mitbekommen, dass Israel nicht den kürzesten Weg nach Kanaan suchte, haben wir ja letzte Woche gesehen, also an der Mittelmeerküste entlang, sondern sie nehmen den Umweg über die Wüste. Das Reisetempo ist überschaubar bei dieser gemischten Reisegruppe, Kinder, Senioren, auch kein Wunder. Und dann wissen wir aus den letzten Kapiteln noch, wie wankelmütig dieser Pharao, dieser Herrscher ist, wie verschlagen und verlogen. Wir wissen, wie viel seine Zusagen und Versprechungen von heute, morgen noch wert sind, nämlich nichts. Nur die nackte Angst um seine eigene Haut hat ihn schließlich gezwungen, Gottes Leute endlich ziehen zu lassen. Das war ja klar. Aber jetzt, sobald die unmittelbare Gefahr abgewendet scheint, tut ihm seine Entscheidung schon wieder leid. Panisch mobilisiert Pharao seine Streitmacht, Vers 6, und er spannte seinen Wagen an und nahm sein Volk mit sich und nahm 600 auserlesene Wagen und was sonst an Wagen in Ägypten war, mit Kämpfern auf jenem Wagen. Und dann jagen sie ihren eben noch Sklaven hinterher, ab Vers 9. Und die Ägypter jagten ihn nach mit Rossen und Wagen und ihren Männern und mit dem ganzen Heer des Pharao und holten sie ein, als sie sich gelagert hatten, am Meer bei Pi-Hachirot vor Baal-Zephon. Und als der Pharao nahe rankam, hoben die Israeliten ihre Augen auf und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her und sie fürchteten sich sehr und schrien zu dem Herrn. Und in ihrer Angst, in ihrer Panik ist der Sündenbock schnell gefunden, Vers 11. Und sie sprachen zu Mose, war nicht Gräber in Ägypten, dass du uns wegführen musstest, damit wir in der Wüste sterben? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten weggeführt hast? Haben wir es dir nicht schon in Ägypten gesagt, lass uns in Ruhe, wir wollen den Ägyptern dienen. Es wäre besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Und natürlich kommt die Frage hoch, wie kann Gott das zulassen? Warum schenkt er uns erst die Freiheit, damit es dann in dieser Falle endet? Dann lieber weiter Steine klopfen in Ägypten. Und wie kann Gott das zulassen? Was heißt hier zulassen? Unser Bericht macht von Beginn klar, dass Gott diese Situation gezielt herbeigeführt hat. Es war Gottes Anweisung, den Umweg über die Wüste zu nehmen. Haben wir ja letztes Mal gesehen, in Kapitel 13. Und mehr noch, auch bei Pharaos erneutem Gesinnungsumschwung nimmt Gott Einfluss. Steht ja hier. Dass der jetzt verbissenen Israeliten hinterherhetzt, um sie erneut unter sein Regime zu zwingen, daran ist Gott selbst beteiligt. Wie er dem Mose auch ganz unverblümt erklärt in Vers 4, ich will sein Herz verstocken, dass er ihn nachjage und will meine Herrlichkeit erweisen an dem Pharao und aller seiner Macht und die Ägypter sollen inne werden, dass ich der Herr bin. Und dann in Vers 8 lesen wir es nochmal und der Herr verstockte das Herz des Pharaos, des Königs von Ägypten, dass er den Israeliten nachjagte. Kein Zweifel möglich. Und jetzt überlegen Sie, was für eine irre Situation in der Israel steckt. Und sie sind in dieser Situation nicht, weil sie eigenmächtig die Reiseroute geändert hätten, sondern sie sind in dieser Situation, weil Gott selbst, ihr treuer Gott, sie direkt in diese Falle geführt hat. Das ist der Tatbestand. Vielleicht steckst du zurzeit in einer Falle, weil du gerade den Weg gegangen bist, den Gott dich führen wollte. Und natürlich wühlt dieser Text viele Fragen auf, aber er liefert auch viele Antworten, wie wir mit dieser Situation klarkommen können. Und für uns als christliche Gemeinde müssen wir uns immer wieder in Erinnerung rufen, ist ja Israels Wanderung durch die Wüste zugleich ein Vorbild für unsere Situation. Das hat Paulus in 1. Korinther 10, Vers 6 geschrieben. Da redet er über die Wüstenwanderung gesagt und sagt, das ist geschrieben uns zum Vorbild. Und das Leben in der Nachfolge Jesu wird ja immer wieder mit einer Pilgerwanderung verglichen. Und auch die Schreiber im Neuen Testament machen das durchweg klar. Diese Wanderung in der Nachfolge Jesu ist kein Spaziergang, diese Wanderung ist kein Fitnessparcours, ist keine Urlaubsentspannung, sondern diese Wanderung in der Nachfolge Jesu gehört eher in den Zusammenhang von Blut, Schweiß und Tränen. Das Ziel ist herrlich, ein Land, da Milch und Honig fließt, aber der Weg dahin, der wird vom Neuen Testament wiederholt mit dem Bild des Kampfes beschrieben. Paulus schreibt an Timotheus, die Botschaft vertraue ich dir an, damit du in ihr, in der Kraft dieser Botschaft, einen guten Kampf kämpfst. 1. Timotheus 1,18. Und in Epheser 6,12 sagt Paulus, dass wir in diesem Kampf es nicht nur mit Menschen zu tun haben, sondern mit den Mächten und Gewalten in der Finsternis. Und als Paulus seine Lebensbilanz formuliert in 2. Timotheus 4, Vers 7, da sagte er, ich habe den guten Kampf gekämpft. Nun, das ist nicht das Einzige, was unseren Weg durch die Wüste begleitet, der Kampf. Der Grundton des Neuen Testaments ist nicht verbissene Askese, sondern wissen Sie, was der Grundton des Neuen Testaments ist? Eine strahlende, eine überströmende Freude. Philipperbrief. Nur ein Beispiel. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Warum Freude? Weil Gottes Nähe alles überstrahlt in diesem Kampf. Und Paulus hätte gesagt, lieber mit Jesus im Gefängnis als ohne ihn im Palast. Und übrigens, nur in dieser Freude können wir diesen Kampf auch ertragen, ohne dass wir bitter und kauzig werden. Und unser Predigtext heute Morgen, Exodus 14, führt uns vor Augen ganz deutlich, warum wir in diesem Kampf nicht verloren sind und wie wir diesen Kampf bestehen. Ich habe überlegt, wie man dieses Kapitel am besten bündeln und durchsichtig machen kann. Und dabei bin ich auf ein altes christliches Lied gestoßen. Es ist das Lied, das wir gerade eben gesungen haben und das wir nach der Predigt nochmal singen werden. Das heißt, die Sache ist dein, Herr Jesu Christ. Der Komponist hat einen großen Namen, Michael Haydn. Das ist der Bruder von Josef Haydn, der Komponist unserer Nationalhymne ist. Die Melodie entstand im 18. Jahrhundert, aber der Text entstand im 19. Jahrhundert im Rahmen der Basler Mission. Und uns kommt es heute Morgen auf die erste Strophe an, genauer gesagt auf den ersten Teil der ersten Strophe. Die Sache ist dein, Herr Jesu Christ, die Sache, an der wir stehen. Und weil es deine Sache ist, kann sie nicht untergehen, auch nicht im Roten Meer. Und das ergibt eine kurze, knappe Gliederung. Erster Punkt, die Sache ist dein, Herr Jesu Christ. Zweiter Punkt, die Sache, an der wir stehen. Und dritter Punkt, und weil es deine Sache ist, kann sie nicht untergehen. Jetzt haben Sie schon mal die Gliederung und an die werden Sie sich hoffentlich die ganze Woche über erinnern. Und nun wollen wir die einzelnen Punkte uns anschauen. Erstens, die Sache ist dein, Herr Jesu Christ. Und wenn wir von der Sache reden, dann meinen wir den Bau des Reiches Gottes. Den Bau des Reiches Gottes und zugleich das Heil und der Schutz von Gottes Leuten, das ist Gottes Sache. Die Formulierung geht zurück auf Jesaja 49, 4, meine Sache ist des Herrn. Die Sache ist dein, Herr Jesu Christ. Und das heißt, und wir werden das jetzt nachweisen an diesem Text, du Gott, du Jesus stehst im Mittelpunkt, du bist der entscheidende Akteur und es geht in allem um deine Ehre. Das ist das Erste, das ist das alles Überragende, was wir hier erkennen in diesem Geschehen. Gott ist der entscheidende Faktor. God is in control, wie die Amis sagen. God is in control. Und wir hatten ja schon gezeigt, Gott hat Israel in diese Falle gebracht. Und wir sehen jetzt weiter, Gott dirigiert den Pharao an den Strand des Roten Meeres. Gott führt diese Konstellation geradezu herbei. Und wenn wir von Gott sprechen, dann meinen wir den dreieinigen Gott. Und dann wissen wir, dass auch Jesus Christus mit dabei ist, noch bevor er als Mensch in diese Welt kam. Paulus schreibt auch das in 1. Korinther 10, Vers 4. Da sagt er über die Wüstenwanderung, der Fels, der sie versorgte in der Wüste, war Christus. Christus ist dabei. Die Sache ist dein, Herr Jesu Christ. Und er führt den Pharao, so wie er ihn führt. Und natürlich, damit ist Pharaos Verantwortung für sein Handeln überhaupt nicht aufgehoben. Wir hatten das ja schon neulich gesehen bei der Predigt über die ersten 9 Plagen, wie zunächst immer gesagt wurde, Pharao verstockte sein Herz, er weigert sich, gegen alle Warnungen Gott zu gehorchen. Und dann hatten wir diesen Umschwung gesehen ab der 6. Plage, da heißt es dann, der Herr verstockte sein Herz. Das war dieser Point of No Return. Erst verstockte er sich selbst und dann verstockte der Herr sein Herz immer mehr. Und wir sahen, das ist Gottes gerechtes Gericht. Es ist Gottes gerechtes Gericht, dass er diesen Rebellen seinem Ego ausliefert. Dass Gott den Pharao dem ausliefert, was der mit allen Fasern seines Herzens sowieso erstrebt. Und man kann sagen, erst wollte Pharao sündigen, und jetzt muss er sündigen. Das ist Verstockung. Und genauso geht es hier weiter in unserem Kapitel 14. Da heißt es auch, ich will sein Herz verstocken. Ich will sein Herz weiter verstocken. Und eine Entdeckung, Sprüche 21, Vers 1, zeigt, wie diese Dynamik funktioniert. Mit einem erstaunlichen Bild. In Sprüche 21, Vers 1 heißt es, Gott lenkt das Herz des Königs wie Wasserbäche. Und das sehen wir hier. Gott lenkt das Herz des Königs wie Wasserbäche. Und nun müssen wir Folgendes wissen. Für Orientalen war klar, wie Wasserbäche gelenkt werden, nämlich wenn man Felder bewässern will. Oben wird das Wasser reingepumpt in einen großen Kanal Und dann buddelt man Abzweigungen von diesem großen Kanal, damit das Wasser seinen Weg auf die Felder findet und sich verteilen kann. Und dann sucht sich das Wasser seinen Weg. Das Wasser fließt immer abwärts. Und wenn man das nächste Hindernis wegnimmt, den nächsten Abzweig freigräbt, geht das Wasser da rein, fließt es weiter. Die Wasserbäche sind das Bild für die bösen Bestrebungen hier des Pharao, das Herz des Königs wie Wasserbäche. Und es fließt immer abwärts. Gott lenkt das Herz, aber wie lenkt nun Gott das Herz, wenn die Wasserbäche diese bösen Bestrebungen des Pharao sind? Nun, Gott lenkt das Herz, indem er das Hindernis wegnimmt und den Pharao machen lässt, was der sowieso will. Gott lässt ihn gewähren. Gott lenkt das Herz des Königs wie Wasserbäche. Aber Gott verfolgt damit in jeder Sekunde ein höheres Ziel. Das sagt er hier in Vers 4. Ich will meine Herrlichkeit erweisen. Ich werde ihn verstocken, um meine Herrlichkeit zu erweisen an dem Pharao und aller seiner Macht. Und die Ägypter sollen inne werden, dass ich der Herr bin. Und in Vers 17 wird Gott das nochmal sagen. Sieh, ich werde das Herz der Ägypter verstocken, nicht nur des Pharao, dass sie hinter euch herziehen und will meine Herrlichkeit erweisen. Und die Ägypter sollen inne werden, dass ich der Herr bin, wenn ich meine Herrlichkeit erweise an dem Pharao und seinen Wagen und Männern. Darum geht es. Es soll deutlich werden, wer Gott ist in seiner Macht. Und sie erinnern sich noch daran, wie stark Gottes Machtdemonstrationen bei diesen Plagen schon gewesen waren. Dass irgendwann deren Zauberer die Waffen gestreckt haben und gesagt, das können wir nicht, das können wir nicht mal mehr nachmachen. Und hier wird das noch verstärkt, Gottes unendliche Überlegenheit. Und so stärkt Gott den Glauben seiner eigenen Leute. Ich will meine Herrlichkeit erweisen. Und so entlarvt Gott die Machtlosigkeit aller sonstigen Machtfaktoren. Sei es der Pharao, sei es sein Heer, sei es deren Götzen. Die Sache ist dein, Herr Jesu Christ. Die Sache ist dein, Herr Jesu Christ. Gott zeigt seine Macht, auch wenn Dinge geschehen, die uns Angst machen. Wie hier den Israeliten sie Angst machen, die uns erschrecken. Die Sache ist dein, Herr Jesu Christ. Auch wenn wir nicht gleich erkennen können, warum du bestimmte Dinge tust oder zulässt, wie du sie tust oder zulässt. Joni Erickson, ein junges, verwöhntes Mädchen aus Baltimore. Und dann stürzt sie sich 1967 mit 17 Jahren in diesen Badeunfall. Ein Kopfsprung in unbekanntes Gewässer, Halswirbelbruch, an den Rollstuhl gefesselt. Lange Zeit verzweifelter Ängste, quälender Suizidgedanken. Und dann durch das Dunkel hindurch bahnt Gott sich einen Weg zu ihrem Herzen. Und am meisten beeindruckt sie der gekreuzigte Christus, der gelitten hat für uns, um unsere Schuld zu sühnen. Und dann kommt der Tag, als Joni versteht, dass das größte Drama in ihrem Leben nicht ihre Krankheit ist, sondern ihre Sturheit gegenüber Gott. Und dass sie Jesus braucht und seine Vergebung. Und damit ändert sich alles, auch wenn sie im Rollstuhl bleibt. Und inzwischen mit weit über 70 Jahren ist Joni, soweit es geht, immer noch unterwegs mit ihrer Botschaft von der Herrlichkeit und Größe Gottes. Und sie hat einmal gesagt, es ist besser, mit Jesus in diesem Rollstuhl zu sitzen, als wenn ich ihm mein Leben lang auf gesunden Beinen davongelaufen wäre. Joni, ein strahlendes Zeugnis. Ich habe sie auch mal erlebt, ein strahlendes Zeugnis für die Herrlichkeit Gottes. Und das heißt, aus einer vermeintlichen Katastrophe machte Gott bis heute ein weltweites Zeugnis von seiner Herrlichkeit. Das kann Gott, die Sache ist dein, Herr Jesus Christ. Aber diese göttliche Souveränität, die gilt nicht nur gegenüber dem Handeln von Menschen, sondern, Sie werden sie jetzt sehen, gilt auch gegenüber den Elementen der Natur. Ab Vers 21. Als nun Mose seine Hand über das Meer reckte, ließ es der Herr zurückweichen durch einen starken Ostwind, Gott hat ihm das gesagt, die ganze Nacht hindurch und machte das Meer trocken und die Wasser teilten sich. Und die Israeliten gingen mitten hinein ins Meer auf dem Trockenen. Und das Wasser war ihnen wie eine Mauer zur Rechten und zur Linken. Und die Ägypter folgten und zogen hinein ihnen nach, alle Rosse des Pharao, seine Wagen und Männer mitten ins Meer. Als nun die Zeit der Morgenwache kam, schaute der Herr auf das Heer der Ägypter aus der Feuersäule und der Wolke und brachte einen Schrecken über ihr her und hemmte die Räder ihrer Wagen und machte, dass sie nur schwer vorwärts kamen. Da sprachen die Ägypter, lasst uns fliehen vor Israel. Der Herr streitet für sie gegen Ägypten. Das ist Gottes Souveränität auch gegenüber den Elementen der Natur. Und das müssen wir jetzt gut verstehen. In diesem historischen Geschehen behält Gott das Heft jederzeit in die Hand. Fügt Gott jederzeit die einzelnen Faktoren so, wie es seinem Willen gemäß ist. Es fällt auf, dass es Zeitangaben gibt. Das Ganze ist also in einem völlig realistischen Zusammenhang. Hier in Vers 24 ist von der Nacht die Rede. Als nun Mose seine Hand über das Meer ausreckte, ließ es der Herr zurückweichen durch einen starken Ostwind die ganze Nacht und machte das Meer trocken und die Wasser teilten sich. Überlegen Sie mal. Ein Ostwind räumt den Weg frei. Gott kontrolliert jederzeit die Elemente seiner Schöpfung. Und hier haben wir wieder einen auffälligen Gegensatz zur altorientalischen Mythologie. In der Mythologie, da werden Naturgewalten wie finstere Mächte beschrieben, die von den Göttern gebändigt werden müssen. Und Marduk zum Beispiel schlägt sich mit den Elementen herum, damit sie ihn nicht hindern in seinem Wirken. Und wie anders ist der Schöpfer des Lebens? Schauen Sie hin, er kontrolliert souverän die Elemente seiner Schöpfung. Er sorgt dafür, dass die Elemente seiner Schöpfung seinen Zielen dienen müssen. Und genau das sehen Sie hier. Die Sache ist dein, Herr Jesu Christ. Und dann Vers 22, das hat Folgen. Und die Israeliten gingen hinein mitten ins Meer auf dem Trocknen und das Wasser war ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken. Und wieder sehen wir, das ist doch hochspannend, Gott setzt alle Elemente ein und dadurch entsteht diese enge Verbindung von irdischen Phänomenen und göttlichem Wunder. Merken Sie, es ist ein irdisches Phänomen, dieser Ostwind. Und zugleich tut Gott dadurch ein Wunder. Und das sehen wir auch in der nächsten Szene, Vers 23. Die Ägypter folgten und zogen hinein, ihnen nach alle Rosse des Pharao. Und als nun die Zeit der Morgenwache kam, wieder eine Zeitangabe, also jetzt geht es durch die Nacht durch, der Morgen graut, schaute der Herr auf das Heer der Ägypter aus der Feuersäule und der Wolke, also Gott wendet sich ihnen in besonderer Weise zu und brachte einen Schrecken über ihr Heer und hemmte die Räder ihrer Wagen und machte, dass sie nur schwer vorwärts kamen. Das ist doch interessant. Und dazu müssen Sie eines wissen. Die Ägypter hatten wahrscheinlich die modernste, am weitesten entwickelte Waffentechnologie der damaligen Zeit. Die Basis ihrer militärischen Stärke, die Basis ihrer Kriegsmaschinerie waren diese berühmten Streitwagen. Das war ihre Hochtechnologie. Und genau da setzt Gottes Störmanöver an. Der Herr hemmte die Räder ihrer Wagen und machte, dass sie nur schwer vorwärts kamen. Und natürlich geraten die Soldaten in Panik. Das kann nicht sein, das haben sie nie erlebt, dass ihre Technik nicht funktioniert. Und Sie merken, wir kämpfen hier nicht mit technischen Problemen, sondern wir kämpfen gegen einen übermenschlichen Machtfaktor. Und das sagen Sie dann auch am Ende von Vers 25, der Herr streitet für Sie. Ja, was wollen wir dann noch machen? Die Sache ist dein, Herr Jesu Christ. Und das sehen wir einmal daran, wie er den Pharao lenkt. Das sehen wir daran, wie er die Elemente kontrolliert und orchestriert. Und das sehen wir noch an etwas anderem. Und das ist für uns besonders schön. Das sehen wir daran, wie er seine eigenen Leute im Kampf beschützt. In Vers 8 steht, die Israeliten zogen aus mit hoher Hand. Damit ist Gottes hohe Hand gemeint. Jesaja 26, 11, Herr, deine Hand ist erhoben. Sie zogen aus unter Gottes Schutz, heißt das. Und als es eng wird, in der entscheidenden Nacht, als die Ägypter immer näher kommen und das Meer noch bedrohlich vor ihnen liegt, als man ihre Kirche zuschließt und sie mit hohen Geldstrafen bedroht und sie nicht wissen, wo sie sich morgen versammeln sollen, da schiebt Gott sich quasi selbst wie ein Schutzpuffer zwischen seine Leute und die Ägypter. Das ist so wunderbar zu sehen. Vers 19 und 20. Da, als es also losgeht, als die Ägypter immer näher kommen, Vers 19, erhob sich der Engel Gottes, der vor dem Heer Israels herzog und stellte sich hinter sie. Und die Wolkensäule vor ihnen erhob sich und trat hinter sie. Jetzt fragt man, wie gehören der Engel des Herrn und die Wolkensäule zusammen? Wahrscheinlich so, dass das zwei Erklärungen für einen und denselben Vorgang sind, dass Gottes Bote, Gottes Engel in der Form der Wolkensäule diesen für Israel sichtbaren Schutz bietet. Also der zweite Teil des Verses erklärt den ersten. Dieser Engel des Herrn in Form der Wolkensäule Und er schiebt sich jetzt dazwischen, ich musste denken, wie ein Bodyguard. Wie ein Bodyguard, der sich einfach voll in seiner Person dazwischen stellt. Und wieder sehen wir, wie Gott einen deutlichen Unterschied zwischen seinen Leuten und deren Feinden macht. Vers 20 in der Luther-Übersetzung, es ist nicht ganz wörtlich an dieser Stelle, aber es trifft den Sachverhalt sehr gut. Und kam zwischen das Heer der Ägypter und das Heer Israels. Und dort, bei den Ägyptern, war die Wolke finster. Und hier bei den Israeliten erleuchtete sie die Nacht. Und so kamen die Heere die ganze Nacht hindurch einander nicht näher. Josua wird später schreiben in Josua 24,7, der Herr setzte eine Finsternis zwischen euch und die Ägypter. Und schauen Sie, bevor es also gleich im Meer zum letzten Showdown kommt, sorgt Gott durch diesen Bodyguard erstmal dafür, dass seine Leute nicht kurz vor der Uferkante noch von den Ägyptern abgefangen werden. Darum dieser Vers 19 und 20. Gott trennt sie voneinander und er sorgt dafür, dass die Ägypter sein Volk nicht packen können. Die Sache ist dein, Herr Jesu Christ. Und genau das ist die Parole, mit der Mose, als es dann in die Entscheidung geht, seine Leute ermutigt und ausrichtet. Und jetzt kommt dieser Schlüsselvers 14. Wo er dann sagt, der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Der Herr wird für euch streiten. Die Sache ist dein, Herr Jesu Christ. Und das ganze 14. Kapitel ist ein Beweis für diese Behauptung, der Herr wird für euch streiten. Und deswegen müssen Sie einen Unterschied genau verstehen. Israel tritt hier in diesem Kapitel, nicht wie eine Armee auf, die von Gott als ihrem General geführt wird. Das hätte sie total überfordert in der Situation. Sondern Gott ist die Ein-Mann-Armee. Gott selber ist die Ein-Mann-Armee, die stellvertretend für sein Volk kämpft und es durch die Stürme hindurch rettet. Die Sache ist dein, Herr Jesu Christ. Und schauen Sie, dieser Machterweis, den wir jetzt hier schwarz auf weiß haben, der ja auch ein Fürsorgeerweis ist, denken Sie an den Bodyguard. Dieser Machterweis, den Gott damals erbracht hat, der zielt auch auf uns, der zielt auch auf die Gemeinde des Neuen Testaments 3300 Jahre später. Und deshalb sorgt Gott dafür, dass dieser Sound von Exodus 14 durch die ganze Bibel hindurch weiter klingt, immer wieder aufklingt, dieser Sound unseres Kapitels. Und das ist jetzt die Frage, glaubst du, dass das dein Gott ist, von dem wir hier lesen? Glaubst du, dass das dein Gott ist? Gehörst du diesem Herrn? Dann kannst du stille sein, wie Mose sagt, getrost. Aber jetzt müssen wir klären, was das konkret heißt und worin nun unsere Aufgabe in einer solchen Situation liegt. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, die Sache, an der wir stehen. Also erstens, die Sache ist deiner, Jesu Christ, haben wir jetzt deutlich gesehen. Und zweitens, die Sache, an der wir stehen. An der wir stehen. Einer hat gesagt, manche Leute leben ihr Christsein so, als würde das Lied heißen, die Sache ist dein, Herr Jesu Christ, die Sache, an der wir stehen. Und weil es deine Sache ist, können wir ruhig schlafen gehen. Es wäre auch eine Form von Stille sein. Aber was bedeutet es nun, an der Sache unseres Herrn zu stehen? Ich will es Ihnen sagen. Jeder, der fröhlich singt, die Sache ist dein, Herr Jesu Christ, der muss sich persönlich fragen, stehe ich auch selbst an dieser Sache, zu dieser Sache? Bin ich dabei beim Bau des Reiches Gottes oder nicht? Und das ist hier auch Gottes klarer Befehl an die Israeliten in Vers 13. Da sprach Mose zum Volk, fürchtet euch nicht, steht fest und seht zu. Steht fest, die Sache, an der wir stehen, steht fest. Und was zeigt uns unser Text? Der Text zeigt uns, dass Gott sein Volk nicht im Liegen von Engeln in Sänften durch das Rote Meer tragen lässt. Finden Sie ja nicht. Der Text zeigt uns, dass Gott sein Volk zwar mit einer Wolke begleitet, aber nicht auf Wolken durch die Wüste schweben lässt. Finden Sie ja auch nicht. Sondern Gott packt die Israeliten bei ihrer Verantwortung und sagt, steht fest. Leute, beugt euch nicht dem Widerstand. Gebt den Einflüsterungen des Teufels nicht nach. Steht fest. Sie standen ja kurz davor, umzukippen. Das lesen wir ja ab Vers 11. Und sie sprachen zu Mose, waren nicht Gräber in Ägypten, dass du uns wegführen musstest. Warum hast du uns das angetan? Haben wir es dir nicht schon in Ägypten gesagt? Lass uns in Ruhe, wir wollen lieber den Ägyptern dienen. Wissen Sie, im Nachhinein wollen die das immer schon gewusst haben. Solche Leute gibt es immer. Wir waren ja schon immer dagegen. Wir haben ja gewusst, das könnte nicht gut gehen. Und das ist einfach gelogen. Es ist glatt gelogen. Die waren freiwillig mitgegangen. Die hatten sich freiwillig vom Blut des Lammes retten lassen. Die waren gern der Sklaverei entkommen. Die haben nicht gesagt, okay, müssen wir hier mit dem Mose mitgehen. Nein, die waren jubelnd ausgezogen. Und schauen Sie, wie böse einige von denen reagiert haben. Das sieht man an ihrem Zynismus. Das sieht man an ihrer beißenden Ironie in Vers 11. In Ägypten waren genug Gräber. Klar, keiner hatte eine solche Begräbnisindustrie und Kultur wie die Ägypter. Das wissen wir, dass du uns wegführen musstest, damit wir in der Wüste sterben. Warum hast du uns das angetan? Du bist schuld. Und so entlädt sich das Ganze. Sie tun so, als ob Mose das für sich gemacht hätte. Sie tun so, als ob Mose irgendeinen persönlichen Vorteil davon gehabt hätte, dass er mit ihnen gegangen wäre. Dabei wäre Mose diese Last lieber heute als morgen los gewesen. Paulus hat es ähnlich erlebt. Diese Leute meutern und meckern mit hohem moralischen Pathos. Und Friedrich Keil, dem Ausleger, ist zuzustimmen, wenn er das Stille sein übersetzt mit nicht mehr klagen. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet nicht mehr klagen. Das heißt, wenn du erkennst, wie mächtig, wie liebevoll Gott für dich kämpft, dann wirst du endlich stille sein. Dann wirst du endlich Buße tun über deinen Beschwerden. Buße tun über deine Undankbarkeit. Buße tun über deine Zweifeleien. Ihr werdet stille sein. Und wir sehen, Stille hat auch mit Demut zu tun. Und Stille sein schaut erwartungsvoll danach aus, was Gott tun wird. Das gleiche Wort steht zum Beispiel in 2. Könige 18, Vers 36. Als die Assyrer Israel bedrohen und das Volk gegen König Hiskia, das war ein guter König, aufhetzen wollen. Und die Israeliten folgen aber treu Hiskias Anweisung. Hiskia hatte gesagt, lasst euch nicht provozieren. Antwortet denen, wenn sie kommen, mit demonstrativem Schweigen. Und so machen sie es. Und in der Situation war demonstratives Schweigen ein Zeichen von Widerstand, ein Zeichen von Stärke. Wissen Sie, Stille sein ist nichts weniger als Passivität, als Klappe halten, als sich wegducken. Das ist nicht Stille sein. Und Sie müssen wissen, und viele von Ihnen wissen, dass im 18. Jahrhundert gab es eine Frömmigkeitsbewegung, die sich auf den Liederdichter Terstegen berief, die sich nannten die Stillen im Lande. Und bis heute wird dieser Begriff als Selbstbezeichnung von einigen christlichen Gruppen benutzt. Nicht immer, aber oft meinen sie das im Sinne von Schweigen in der Öffentlichkeit. Wir sind die Stillen im Lande, wir schweigen in der Öffentlichkeit. Wir beten ganz im Stillen, wo es keiner hört, und halten uns ansonsten raus. Wir mischen uns nicht ein. Wir sind die Stillen im Land. Wir müssen nicht öffentlich für Gottes Gebote eintreten. Wir müssen auch nicht gegen Abtreibung und Genderismus und Sterbehilfe unsere Stimme erheben. Müssen wir nicht, ist nur politisch. Wir sind so fromm, dass wir uns damit gar nicht abgeben. Und wenn der Staat das Singen im Gottesdienst verbietet, was er nicht darf, dann sind wir eben still und singen nicht. Und finden eine theologische Begründung, warum das völlig in Ordnung ist. Denn wir sind die Stillen im Lande. Und schauen Sie, das ist nicht gemeint. So nach dem Motto, weil der Herr für uns streitet, müssen wir seine Wahrheit nicht mehr bezeugen. Und Mose zeigt in dieser Situation, dass Schweigen und Schreien kein Widerspruch sein müssen. Denn im nächsten Vers, da schreit er, ihr werdet stille sein, und dann heißt es weiter, und der Herr sprach zu Mose, was schreist du zu mir? Sage den Israeliten, dass sie weiterziehen. Das ist doch auffällig. Ja, also das ist keine Kritik an Mose. Der hat wahrscheinlich geschrien zum Herrn und hat gesagt, Herr, sie fangen schon wieder an. Erbarme dich. Aber Gott sagt, schrei jetzt nicht, sondern sag ihnen, sie sollen weiterziehen. Bring sie in Bewegung. Steht zur Sache. Zieht das durch. Zieht das durch, zieht weiter. Aber überlegen Sie mal die Situation. Ist das nicht eine Zumutung? Von hinten die Ägypter, von vorne das Rote Meer und Gott sagt, zieht weiter. Also nach dem Motto, wenn man schon an der Kante des Abgrunds steht, wie soll man da weiterziehen? Sie kennen diesen Spruch, heute standen wir schon am Abgrund, morgen sind wir einen Schritt weiter. Aber Gott sagt das, zieht weiter. Aber Gott ist noch nicht fertig. Gott zeigt ihnen jetzt einzelne kleine Schritte, wie sie das machen sollen, obwohl sie das ganze Bild noch nicht sehen. Manchmal können wir nur einzelne kleine Schritte gehen. Mose muss anfangen, Vers 16. Du aber, also sie stehen da quasi am Ufer, das Wasser brodelt Und Gott sagt, zieh weiter. Und jetzt sagt er, wie das geht. Vers 16. Du aber hebe deinen Stab auf und recke deine Hand über das Meer und teile es mitten durch, sodass die Israeliten auf dem Trockenen mitten durch das Meer gehen. Mach du diesen ersten Schritt und Mose macht das. Und schauen Sie, was passiert. Vers 21. Und als Mose seine Hand über das Meer reckte, ließ der Herr es zurückweichen durch einen starken Ostwind die ganze Nacht und machte das Meer trocken und die Wasser teilten sich. Wahnsinnig. Und jetzt, Mose hat angefangen, jetzt ist das Volk dran. Jetzt ist das Volk dran mit seinem ersten Schritt. Das muss ein Moment gewesen sein, Vers 22. Und die Israeliten gingen hinein, mitten ins Meer, auf dem Trockenen. Und das Wasser war ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken. Und wir halten mit ihnen den Atem an. Und sie gehen rein. Und noch sind sie nicht drüben. Und Leute, es ist nicht schwer, sich vorzustellen, wie die betreten nach rechts und nach links geschaut haben, ob die Wassermassen halten, wie lange das hält, halt die Kinder fest, sieh zu, dass der Opa nicht stecken bleibt. Und hinter ihnen leuchtet von hinten durch die Dunkelheit die Wolke und macht es hell für sie. Und dann sind sie drüben am sicheren Ufer. Und sie haben in der Not erste Glaubensschritte gewagt, die Sach, an der wir stehen. Zwar mit schlotternden Knien, aber doch stehen. Und wahrscheinlich hat der Hebräerbrief diese Krise gemeint, als er dann später im Neuen Testament in Hebräer 11, Vers 29 schrieb, durch den Glauben gingen sie durchs Rote Meer wie über trockenes Land. Das versuchten die Ägypter auch und ertranken. Und verstehen Sie, so lebt der Glaube in kleinen Schritten. Der Glaube ist nicht schwärmerisch. Der Glaube stürzt sich nicht einfach ohne Fallschirm vom Dach, nach dem Motto, Gott kann mich ja auffangen, wenn er will. Der Glaube fährt nicht mutwillig bei Rot über die Ampel, sondern der Glaube hängt sich an Gottes Verheißung, an Gottes Wort. Und so erlebt er Gottes Bewahrung mitten in der Gefahr. Weißt du, es wird Situationen geben, da hörst du das Säbelrasseln der ägyptischen Soldaten hinter dir. Und so siehst das dunkle Wasser vor dir. Und dann denk an diese Situation. Dann hol dir 2. Mose 14 raus und mach dir klar, du hast denselben allmächtigen, lebendigen Herrn. Die Sache ist dein, Herr Jesu Christ. Und dann wollen wir auch getrost an dieser Sache stehen und sei es mit Zittern und Zagen. Auch uns, seine Gemeinde, führt Gott immer wieder ins Risiko, wo wir uns nicht mehr auf uns selbst verlassen können, sondern nur noch auf ihn. Und warum macht Gott das? Warum führt er uns ins Risiko? Damit wir Glauben lernen. Der Weg durch die Wüste und durch das Wasser ist für Israel und für uns ein Glaubenskurs. Und natürlich viel weniger dramatisch, auch die Herausforderung durch unsere Baubehörde, die uns die letzten Stempel immer noch verweigert, obwohl wir alles Abgesprochene umgesetzt haben. Sehen Sie ja. Die immer noch nicht offiziell zugeben will, dass in diesem Kirchsaal mehr als 200 Personen sicher dabei sein können. Unsere Baubehörde, die sich zugleich aber einer Mediation verweigert, die wir ihr mit offenem Visier angeboten hatten und für die wir auch einen herausragenden Bau- und Verwaltungsexperten einer süddeutschen Großstadt gewinnen konnten, der gesagt hat, ich mache das gern. Und sie wollen nicht. Bis heute nicht. All das ist für uns ein Glaubenskurs. Und dabei singen wir, die Sache ist dein, Herr Jesu Christ, die Sache, an der wir stehen. Verstehen Sie? Für die Gemeinde Jesu ist das eigentlich eine normale Situation. Für die Gemeinde Jesu ist das eine gesunde Situation. Wie es Pastor Heinrich Kemner gesagt hat, der das Krelinger Glaubenswerk gründet, und er hat uns das als Studenten oft zugerufen. Er hat gesagt, nur die geistliche Front hält wach, die Etappe bedeutet Gefahr. Und mit Etappe meint er, wenn man sich so schön hinten unauffällig irgendwo reindrängt, wo kein Wind weht. Nur die geistliche Front hält wach, die Etappe bedeutet Gefahr, und dann fährt Kemner fort. Alle Glaubenswerke bleiben nur frisch, wenn sie nach Ninive gehen. Und hätte er heute gelebt, hätte er vielleicht gesagt, alle bleiben nur frisch, wenn sie in die Wedemark gehen. Und was meinte er mit Ninive? Mit Ninive meinte er diese heidnische Metropole, wo der Prophet Jona um keinen Preis predigen wollte. Warum? Weil er seine geistliche Komfortzone nicht verlassen wollte. Darum. Aber Gott schickt uns ins Risiko, damit wir Glauben lernen. Nochmal Kemner. Nur die geistliche Front hält wach. Die Etappe bedeutet Gefahr. Und statt Glaubensstärke könnte man auch sagen, alle Gemeinden bleiben nur frisch, wenn sie nach Ninive gehen. Alle Gemeinden bleiben nur frisch, wenn sie durchs Rote Meer gehen. Und das gilt nicht nur für Glaubenswerke, das gilt nicht nur für Gemeinden, sondern das gilt für jede einzelne christliche Biografie genauso. Und deshalb solltest du nichts so sehr fürchten wie die Etappe. Du solltest nichts so sehr fürchten wie den Rückzug in die private Bequemlichkeit, wo du nichts mehr für Jesus riskierst und wo du auch nichts mehr für Jesus hingibst. Das solltest du fürchten. Dann würdest du nämlich auch das Letzte verpassen, was die Israeliten an diesem Tag erleben durften. Und damit sind wir beim dritten. Und weil es deine Sache ist, kann sie nicht untergehen. Also, jetzt haben wir es. Die Sache ist dein, Herr Jesu Christ, war das Erste. Zweitens, die Sache, an der wir stehen. Stehst du an dieser Sache? Und jetzt zum Schluss, und weil es deine Sache ist, kann sie nicht untergehen. Überlegen Sie, die fragilen, furchterregenden Wassern, Mauern haben gehalten. Israel ist nicht unter den Fluten, in den Fluten untergegangen. Halleluja. Und sie sind auch nicht ihren Verfolgern in die Hände gefallen. Auch wenn die Verfolger können hartnäckig sein, auch wenn die bis zuletzt nicht aufgeben wollten, sondern mit voller Kriegsmaschinerie stürmen die Ägypter in das Flussbett rein. Und noch ein letztes Mal gibt uns der Bericht eine Zeitangabe im Morgengrauen. Also lesen wir vielleicht ab Vers 23. Und die Ägypter folgten und zogen hinein. Als nun die Zeit der Morgenwache kam, schaute der Herr auf das Heer der Ägypter aus der Feuersäule und der Wolke und brachte einen Schrecken über ihr her und hemmte die Räder ihrer Wagen und machte, dass sie nur schwer vorwärts kamen. Da sprachen die Ägypter, lass uns fliehen für Israel, der Herr streitet für sie wider Ägypten. Aber der Herr, und jetzt kommt's, der Herr sprach zu Mose, recke deine Hand aus über das Meer, dass das Wasser wiederkomme und herfalle über die Ägypter, über ihre Wagen und Männer. Da reckte Mose seine Hand aus über das Meer und das Meer kam gegen Morgen wieder in sein Bett. Und die Ägypter flohen ihm entgegen, weil die ja völlig durcheinander und aufgewühlt waren, die suchen den Rückzug. Und dann heißt es hier, so stürzte der Herr sie mitten ins Meer und das Wasser kam wieder und bedeckte Wagen und Männer, das ganze Heer des Pharao, das ihnen nachgefolgt war, ins Meer, sodass nicht einer von ihnen übrig blieb. Aber die Israeliten gingen trocken mitten durchs Meer und das Wasser war ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken. So errettete der Herr an jenem Tag Israel aus der Ägypterhand und sie sahen die Ägypter tot am Ufer des Meeres liegen. So sah Israel die mächtige Hand, mit der der Herr an den Ägyptern gehandelt hatte. Und das Volk fürchtete den Herrn und sie glaubten ihm und seinem Knecht Mose. Und Sie sehen, die Bibel nimmt kein Blatt vor den Mund. Die Bibel sagt, was ist. Wahrscheinlich hat Mose diesen Bericht selber geschrieben. Und man spürt auch noch den Schrecken, auch über das Verderben der Feinde. Sie finden hier nichts von Leichtigkeit oder Schadenfreude. Bis hin zu dieser traurigen Notiz, dass noch einige Leichen der ägyptischen Militärs bis ans andere Ufer gespült wurden. Vers 30. Und sie sahen die Ägypter tot am Ufer des Meeres liegen. Es gibt eine alte rabbinische Tradition von dem Rabbi Yochanan, wonach einige Engel ein fröhliches Siegeslied geschmettert haben sollen in dem Moment und dafür von Gott gerügt wurden, weil Gott sagte, es sind auch meine Geschöpfe, die wegen ihrer Schuld im Meer untergingen. Es sind auch meine Geschöpfe. Mose und seine Leute werden im nächsten Kapitel auch ein Siegeslied singen. Aber dieses Siegeslied findet Gottes Wohlgefallen. Werden wir sehen in Kapitel 15, weil es die Tragik der Sünde und Verlorenheit deutlich macht, aber weil es vor allem Gottes Ehre besingt und Gottes erhabene Macht über alle anderen Mächte und Götzen. Und der entscheidende Satz dieses Siegesliedes wird dann in Kapitel 15, Vers 18 stehen, wo es heißt, der Herr wird König sein, immer und ewig. Der Herr wird König sein, immer und ewig. Und weil es deine Sache ist, kann sie nicht untergehen. Nichts brauchen alle Menschen, nicht nur Israel. Alle Menschen dringender, als dass wir verstehen, wer dieser lebendige Gott ist. Wer dieser lebendige Gott ist, der Israel vor seinen Feinden gerettet hat. Und das war Gottes großes Ziel. Nochmal, Vers 4. Ich will meine Herrlichkeit erweisen an dem Pharao und aller seiner Macht. Und die Ägypter sollen inne werden, dass ich der Herr bin. Und dann nochmal in Vers 17. Siehe, ich will das Herz der Ägypter verstocken, dass sie hinter euch herziehen und will meine Herrlichkeit erweisen. Das sollen sie sehen. Warum sollen sie Gottes Herrlichkeit erkennen? Damit sie umkehren. Damit sie sich retten lassen und ihm die Ehre geben. Wissen Sie, die Ewigkeit wird einmal erweisen, wie viele Menschen Gott gefunden haben, weil sie diesen Bericht gelesen haben. Weil sie diesen Bericht verstanden haben, diesen Vorgang. Und weil sie dadurch begriffen haben, dass Gott zu fürchten ist. Aber dass Gott auch retten will. Und an diesem Tag hat es Israel begriffen. Und deshalb heißt es im Schlussvers, Vers 31, so sah Israel die mächtige Hand, mit der der Herr an den Ägyptern gehandelt hatte. Und das Volk fürchtete den Herrn und sie glaubten ihm und seinem Knecht Mose. Sie haben gesehen, niemand ist ernster zu nehmen als dieser Gott. Niemand ist mehr zu fürchten. Niemandem ist mehr zu vertrauen. Niemandem kann man mehr glauben als ihm. Und für sie ist das am Ende die entscheidende Frage, ob sie dem zweiten Satz unserer Predigtgliederung zustimmen können. Der erste Satz und der dritte Satz, die stehen unumstößlich fest. Daran können sie nichts ändern. Der erste Satz, die Sache ist dein, Herr Jesu Christ. Er regiert. Und der dritte Satz, und weil es deine Sache ist, kann sie nicht untergehen. Das ist unumstößlich. Jesus ist der Herr der Geschichte. Jesus wird alle, die an ihn glauben, sicher in den Himmel bringen. An Jesus entscheidet sich Himmel oder Hölle für jeden einzelnen Menschen. Der kritische Punkt für sie ist der zweite. Die Sache, an der wir stehen. Und das ist die Frage, ob sie schon an seiner Sache stehen. Ob du schon an seiner Sache stehst. Ob du bereit bist, diesem Gott dein Leben anzuvertrauen. Diesem heiligen Gott, der dir in seinem Sohn Jesus noch viel, viel näher gekommen ist, als er damals schon in Ägypten nahe war. Das ist die Frage. Willst du diesem Gott vertrauen und dich über ihn freuen? Oder wirst du in der Distanz des Kritikers verharren, der das Offensichtliche nicht mehr sieht und dadurch das Beste verpasst? Wie jener skeptische Religionslehrer, mit dessen Geschichte ich schließe, dem während des Studiums der Glaube ganz abhanden gekommen war. Und dann bekommt er mit, wie sich auf dem Pausenhof ein Schülerbibelkreis trifft. Einige hochmotivierte Jugendliche, einige haben erst vor kurzem zum Glauben gefunden und ganz begeistert lesen sie hier unser 14. Kapitel und freuen sich. Und einer sagt, Mann, unser Gott ist groß. Er hat es geschafft, sein Volk sicher durch das Meer zu bringen. Was für einen großen Gott haben wir. Halleluja. Und den Lehrer ärgert das. Und ironisch lächelnd geht er auf die Gruppe zu und sagt, also Leute, euer Eifer in allen Ehren. Aber als gebildete Menschen solltet ihr wissen, dass das Schilfmeer zur Zeit der Ebbe nur 25 Zentimeter tief ist. Das war kein Wunder, sondern ein Fußbad. Schönen Tag noch. Zufrieden lässt er die verstummte Gruppe hinter sich zurück, um nur 10 Meter später neue Begeisterungsrufe hinter sich zu vernehmen. Verärgert dreht sich der Pauker um und sagt, Mensch Leute, ich hab's euch doch erklärt, bei Ebbe nur 25 Zentimeter. Das ist's ja gerade, erwidert einer. Unser Gott ist groß und mächtig. Er hat es geschafft, dass eine ganze Armee in 25 Zentimetern ersoffen ist. Halleluja! Allmächtiger Gott, wir preisen dich, wir loben deine Macht. Wir danken dir, dass du dich durchsetzt gegen alle Widerstände äußerer und innerer Art. Du bist der Höchste, du bist der König und du beschützt wie ein Bodyguard die Deinen. Danke, dass du uns das so deutlich zeigst an dieser Begebenheit. Herr, und so hilf, dass jeder von uns ehrlich sieht, wo er, wo sie zurzeit steht, ob wir wirklich an deiner Sache stehen. Herr, nimm uns die Angst davor, von dir in den Kampf geschickt zu werden, den geistlichen Kampf. Bewahre uns davor, uns in der Etappe auszuriemen. Herr, aber das kannst nur du tun, wir brauchen dich. Und wir wollen uns dir ganz neu anbefehlen und zur Verfügung stehen, Herr, dass wir treue Nachfolger sind und froh, froh und dankbar durchs Meer und deinem Ziel entgegengehen. Du lieber, guter Herr. Amen.